Der menschliche Körper ist ein wahres Wunderwerk. Aber es ist nicht so, die meiste Zeit beachten wir vor allem seine äußere Erscheinung. Wir schauen, wie die Haare sitzen am Morgen oder nicht sitzen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit unserem Gesicht, mit unserer Haut, dass die Haut gefleckt ist. Aber sonst geben wir nicht so viel Beachtung dem, was innen ist, oder? Erst wenn der Körper krank wird, fangen wir an, uns intensiv damit auseinanderzusetzen, und wir werden sogar zu Spezialisten, oder? Wir merken, es gibt so viele Geheimnisse in diesem Körper. Der Körper ist voll von Geheimnissen. Ich habe diese Woche so ein paar Geheimnisse herausgefunden zum Körper. Wusstet ihr, dass unser Körper eine integrierte Klimaanlage hat? Die Nase ist nicht nur zum Atmen, sondern die Nase ist fähig, die Luft zu regulieren, abzukühlen oder zu erwärmen, wenn der Mund geschlossen ist. Das funktioniert. Probiert mal. Oder wisst ihr, welches das einzige Organ ist, das nachwachsen kann? Die Leber. Die Leber kann nachwachsen, genau. Auch wenn man, wenn sie beschädigt ist, sie kann innerhalb von Wochen ganz nachwachsen. Das ist unglaublich, das ist eine Faszination. Wie zufrieden seid ihr mit euren Ohrmuscheln? Wenn du sagst, die sind zu klein, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wenn du sagst, die sind zu groß, dann habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Die wachsen das Leben lang. Ja. Forscher haben herausgefunden, die wachsen noch. Offensichtlich, um den Hörverlust im Alter entgegenzuwirken. Aber mach dir keine Sorgen. Hauptsache, du kannst hören, oder? Wer weiß, welches das größte Organ im menschlichen Körper ist? Die Haut, genau. Der menschliche Körper ist eine Faszination. Unglaublich, wie alles funktioniert. Der hat so viele Organe und keines davon ist wirklich überflüssig. Jedes hat eine bestimmte Aufgabe. Und Paulus, wenn er über die Kirche spricht, im 1. Korinther 12, verwendet er dieses Bild vom Körper. Und er schreibt weiter, wir haben schon, Christian hat schon letzten Sonntag angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Und heute gehen wir weiter ab Vers 27, 1. Korinther 12, 27. Und hier beschreibt Paulus die Kirche in Korinth folgendermaßen. Er schreibt hier: Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ihr seid Christi Leib, sagt er hier. Genau so wie der menschliche Körper eine Faszination ist, genau so ist auch die Kirche von Jesus, ihr Leib, eine Faszination. Dass wir heute existieren, dass wir heute überhaupt hier sind, das ist eine Faszination, das ist unglaublich, das ist ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert. Ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber oft verrät unsere Sprache unser Verständnis der Kirche. Wie oft sagen wir, ich gehe in die Kirche, oder? Oder ich bin am Sonntag in der Kirche. Oder unsere Kirche befindet sich an der Gallustraße 17, oder? Das biblische Verständnis der Kirche ist etwas anderes. Ich gehe nicht in die Kirche, sondern wir sind Kirche. Nicht nur am Sonntagmorgen, die ganze Woche, egal wo wir sind Kirche. Die Kirche ist nicht einfach eine Organisation, sondern ein Organismus. Deshalb schreibt Paulus hier und sagt, ihr seid Christi Leib. Das ist eure Identität, ihr seid das. Und ein Körper, ja, Glieder in einem Körper, ich kann nicht sagen, ja, der Finger, ah, heute will ich nicht mehr dabei sein, morgen schon. Man ist immer ein Glied am Leib, oder? Die Glieder nehmen auch keine Pause, die machen keine Ferien, oder? Die sind immer Teil vom Körper. Und so ist es auch in der Kirche. Wir sind immer Kirche, egal ob du am Sonntag hier bist oder nicht. Wir sind Kirche. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber was bedeutet das konkret, dass wir als Kirche Christi Leib sind? Was heißt das konkret? Zunächst einmal ist das ein Bild tiefer Verbundenheit. Eine tiefe Verbundenheit mit Jesus, aber auch eine tiefe Verbundenheit untereinander. Ein intimeres Bild kann es fast nicht geben. Hey, wir sind Glieder im gleichen Leib, so eng zusammen verbunden, so aufeinander angewiesen. Unglaublich. Und was verbindet die einzelnen Glieder in einem Körper? Das Blut, oder? Das Blut. Und auch uns verbindet das Blut von Jesus, das gleiche Blut, das vergossen wurde für uns am Kreuz. Das ist die Grundlage, dass wir ein Leib sein dürfen. Das ist die Grundlage, dass wir überhaupt in Einheit zusammenleben können. Und mehr brauchen wir nicht. Das ist Grund genug, um verbunden sein zu können. Gott hat uns als Leib Christi zusammengefügt, damit wir als Glieder auch füreinander sorgen. Wir sind füreinander da, wir sind voneinander abhängig, wir brauchen einander. Ich kann nicht einfach sagen, ich lebe mein Christsein einfach zu Hause für mich, sondern es ist wichtig, dass du dich in einer lokalen Kirche eingliederst, dass du Teil davon bist, wenn du gesund sein willst, wenn du reifen willst, wenn du dich gut entwickeln willst, dann brauchst du ein Teil vom Leib Christi zu sein. Aber die Frage ist, machen wir uns nicht etwas vor, wenn wir glauben, wir können füreinander sorgen, während anderthalb Stunden im Gottesdienst, einfach indem wir nebeneinander sitzen? Ist das Sorge? Ja? Nicht wirklich, oder? Füreinander sorgen, da liegt viel mehr drin, oder? Und unsere Berufung ist nicht einfach, im Gottesdienst zu sitzen und ein bisschen nett zu sein, wenn möglich zueinander, während anderthalb Stunden, sondern füreinander zu sorgen. Im Alltag, das hat mit Leben teilen zu tun, das heißt, das hat mit Interesse zu tun. Ich bin für dich da, du bist für mich da. Und wir könnten schnell denken, ah, okay, Kirche sein, füreinander sorgen. Ah, wo sind die Leute, die für mich sorgen? Ich habe den Eindruck, er sorgt nicht wirklich für mich. Nein, das ist nicht die richtige Haltung, sondern hey, ich prüfe mich selbst und sage, ja, wie kann ich für den Leib sorgen? Und dann schauen die anderen, du kommst nicht zu kurz, dann schauen die anderen. Wenn jeder diese Haltung hat, ich bin da, um für die anderen zu sorgen, dann werden wir stark. Heute Morgen, als du aufgewacht bist, hast du gedacht, ich gehe in die Kirche. Hast du auch etwas mitgenommen? Hast du dir überlegt, wie kann ich heute für den Leib Christi sorgen? Weil darum sind wir heute hier. Nicht um eine tolle Predigt zu hören, nicht um einen super Worship zu haben, sondern füreinander zu sorgen. Das heißt, Leib Christi zu sein. Und wenn wir als Kirche Leib Christi sind, heißt es auch, wenn wir einander begegnen, dann begegnen wir wem? Jesus selber. Das heißt, auch in den Menschen, die du etwas mühsam findest, begegnet zu Jesus. Wie würdest du mit Jesus umgehen, wenn er vor dir stehen würde? Wisst ihr, wir können nicht sagen, ja, ich liebe Jesus, aber ich hasse sein Leib. Das geht einfach nicht. Wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir auch seine Kirche. Und so wie wir über seine Kirche, über sein Leib reden, so ist auch unsere Haltung zu Jesus selber. Und indem wir als Kirche der Leib Christi hier in dieser Welt sind, ist unser Auftrag auch, das fortzusetzen, was Jesus angefangen hat auf der Erde. Die frohe Botschaft zu verkünden, Kranke zu heilen, Gefangene zu befreien, ein Licht zu sein für die Menschen, die in der Finsternis leben. Jemand hat es mal so erklärt, Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände, um heute seine Arbeit zu tun. Er hat keine anderen Füße als unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Er hat keine anderen Lippen als unsere Lippen, um den Menschen seine Botschaft zu verkünden. Wir sind die einzige Bibel, die in der Öffentlichkeit noch gelesen wird. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Doch die Frage ist ja, wie können wir das? Das ist eine pure Überforderung eigentlich, oder? Wir sollen das vorsetzen, was Jesus angefangen hat. Wie soll das gehen? Das geht gar nicht aus eigener Kraft, aber es ist auch nicht gedacht, dass es aus seiner eigenen Kraft gehen muss. Sondern Jesus, bevor er zum Himmel hinaufgefahren ist, was hat er gesagt? Wartet auf den Heiligen Geist und ihr werdet eine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, ihr werdet das fortsetzen, was ich angefangen habe. Um das fortzusetzen, was Jesus angefangen hat, brauchen wir den Heiligen Geist und seine Geistesgaben. Deshalb können wir uns nicht leisten, das zu vernachlässigen. Und deshalb bringt Paulus hier weiter eine zweite Liste von Geistesgaben. Es gibt verschiedene Listen, oder? Und hier bringt er eine zweite Liste und schreibt Folgendes hier im Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Wenn wir die verschiedenen Listen vergleichen, merken wir, die sind nicht wirklich vollständig. Es hat nicht nur 9 Geistesgaben. Wenn wir einen gesamten Überblick haben wollen über die Geistesgaben, dann musst du dir die Listen in 1. Korinther 12 anschauen, die Liste im Römer 12 und auch Epheser 4. Und dann hast du einen Überblick über alle Geistesgaben, sind mehrere. Hier werden Gaben erwähnt, die am Anfang in der anderen Liste nicht erwähnt worden sind. Und Paulus fängt an und spricht am Anfang von verschiedenen Personengruppen, auch die für verschiedene Gaben stehen. Und er erwähnt als erstes Apostel. Was kommt dir im Sinn, wenn du das Wort Apostel hörst? Wie? Die Apostel von Jesus, die 12 Apostel, ja? Sonst? Vielleicht kommt dir die neuapostolische Kirche im Sinn, aber ja, nicht wirklich das gemeint. Der Apostel Paulus, der war auch ein Apostel. Und wenn wir so an das denken, dann neigen wir dazu, zu überlegen und sagen, ja, dann gibt es die heute nicht mehr, oder? Ich meine, die Apostel von Jesus, die Bibel, einen Teil der Bibel aufgeschrieben haben, die Jesus gesehen haben, die gibt es heute nicht mehr. Aber was heißt das Wort Apostel? Das Wort Apostel kommt von Apostelo, das heißt senden. Das heißt, Apostel sind Gesandte von Jesus Christus in dieser Welt, sein Reich auszubreiten. Grundsätzlich sind wir alle Gesandte, alle, die Jesus Christus nachfolgen, weil Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt, oder? Aber Gott hat einigen eine besondere Gabe geschenkt, sich senden zu lassen, um sein Reich in einer besonderen Weise auszubreiten. Menschen mit dieser Gabe sind, die gibt es heute noch und die braucht es heute noch, genauso wie ein Körper die Füße braucht, braucht die Gemeinde, die Kirche, die Apostel, Menschen mit apostolischen Begabung. Das sind Menschen, oft Pioniere, Leute, die größer denken, über die eigene Gemeinde hinaus, Menschen, die ein besonderes Anliegen haben, das Reich Gottes auszubreiten, wo Menschen noch nicht reich sind. Zum Beispiel Missionare, Leute, die sich aussenden lassen in die ganze Welt. Menschen, die neue Dienste starten, übergemeindliche Dienste und so weiter. Das sind Menschen mit einer apostolischen Begabung, Leute, die Gemeinden gründen. Wenn ich so an das Wort Apostel denke, natürlich ist es schwierig, jemanden als Apostel zu bezeichnen, oder dass jemand sich selber als Apostel ernennt, oder? Darum spreche ich lieber von Menschen mit apostolischen Begabung, oder? Und wenn ich so an dieses Wort denke, kommt mir eine Person im Sinn und der verkörpert für mich dieser Begriff in unserem Verband in der FEG, dem Armin Mauerhofer. Der hat in den letzten 30, 40 Jahren über 20 Gemeinden gegründet. Unglaublich. Aber Apostel sind für mich auch ein Ehepaar, das letztes Wochenende an der FEG-Konferenz ausgesendet wurde nach Österreich, um dort Gemeinden zu gründen. Die haben auch eine apostolische Begabung. Oder eine befreundete Familie von uns, die sind seit vielen Jahren im Busch in Westafrika und gründen eine Gemeinde unter Fulani-Nomaden und die treffen sich unter einem Baum und das ist ihre Kirche und die erzählen dort den Menschen von Jesus und taufen die Menschen. Das sind Menschen mit apostolischer Begabung. Aber wenn du denkst, Apostel brauchst nur für die, die irgendwo weit hingehen, die das Abenteuer lieben, weiß ich was. Nein, apostolische Begabung braucht es auch hier in Wiel. Und für mich sind auch zum Beispiel die Vereine Perspektiva und Notwende, so apostolische Dienste, übergemeindliche Dienste, wo Menschen erreicht werden sollen, am Rand der Gesellschaft, Migranten und so weiter, das sind auch Menschen mit apostolischen Begabung. Gerade wenn ich den Rudi hier sehe, ich glaube, er hat eine apostolische Begabung. Auch der Markus, der jetzt am Übersetzen ist, er hat ein Anliegen, er lässt sich senden für bestimmte Leute. Und ich will euch ehren dafür. Danke für euren Einsatz, danke für euer Herzblut in der Notwende, in der Perspektiva. Unglaublich, was für eine Arbeit ihr hier leistet und wie ihr das Reich Gottes ausbreitet, auch in dieser Stadt. Aber wo sind Menschen mit apostolischen Begabung, die sich zu den Eritreern dieser Stadt senden lassen? Hey, das ist eine der größten Gruppen in unserer Stadt, die praktisch unerreicht ist. Oder zu den Albanern oder Mazedoniern. Leute sagen, hey, ich lasse mich senden von Jesus. Oder wenn jemand eines Tages kommen würde sagen, ich möchte als Missionar nach Eritrea gehen, was würden wir machen? Wir würden für ihn beten und Finanzen sammeln und sagen, ja, lern die Sprache und wir senden dich, oder? Aber hey, die Leute sind hier. Übrigens ist es sehr gefährlich, als Missionar nach Eritrea zu gehen heutzutage. Aber die Leute sind hier und was machen wir? Hey, lassen wir uns senden? Dafür braucht es die apostolische Begabung. Als zweites nennt Paulus hier die Propheten. Und auch hier bei dieser Bezeichnung kommen verschiedene Dinge im Sinn. Vielleicht, was kommt euch im Sinn, wenn ihr das Wort Prophet hört? Wie? Der Elia, die alttestamentlichen Propheten, Leute, die auch Teile des Alten Testamentes geschrieben haben, der Jesaja, der Jeremia, Hesekiel und so weiter, oder? Oft. Und dann neigen wir dazu zu denken, also solche Propheten kann es heute nicht mehr geben, oder? Die Gleichautoren. Ich meine, die sind aufgestanden und haben gesagt, so spricht der Herr, fertig, oder? In dieser Autorität. Ist die Frage, gibt es die noch oder nicht, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen alttestamentlicher Prophetie und neutestamentlicher Prophetie. Der Unterschied darin besteht, im Neuen Testament heißt es, wir sollen Prophetien prüfen, das Gute behalten, alles prüfen, das Gute behalten, oder? Und es ist nicht einfach die gleiche Autorität, so spricht der Herr, darfst gar nicht mehr widersprechen, Punkt, fertig, oder? Aber es gibt und es braucht heute noch Propheten. Natürlich ist es komisch, wenn jemand sich selbst als Prophet ernennt und sagt, ich bin im Fall ein Prophet, oder? Meistens ist es so, dass andere Menschen das bestätigen sollen. Sagen, hey, dieser Mann, der ist wirklich ein Prophet. Und ich spreche lieber von Menschen mit prophetischen Begabung. Die Leute können das bestätigen. Und früher hat man die Propheten auch Seher genannt. Seher, oder? Und das beschreibt so gut, was eine prophetische Gabe bedeutet. Gott schenkt einigen Menschen im Leib Christi eine Gabe, eine Fähigkeit, eine besondere Einsicht in die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Es geht um Einsicht, Sachen, die ich sonst nicht wissen, sehen kann. Gott schenkt mir diese Einsicht. Und wie das funktionieren kann im Kontext einer Gemeinde, finden wir ein ganz spannendes Beispiel in der Apostelgeschichte 13. Dort heißt es Folgendes. Es waren aber in der Gemeinde in Antiochia, also in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Das war nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, oder? Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wie hat der Heilige Geist gesprochen? Ich nehme an, durch die Propheten. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also hier sehen wir so ein Paradebeispiel, wie wichtig Prophetie sein kann. Was passiert? Die sind am Beten, die sind am Fasten, Gott spricht durch prophetisch Begabte in der Gemeinde und sagen, hey, diese zwei Leute, die sollen sich aussenden lassen, als Apostel übrigens, oder? Und sie sagen, okay, die Propheten haben gesprochen, da gibt es nicht mehr zu sagen. Nein, was haben die gemacht? Die sind zusammengekommen, haben gebetet und gefastet und geprüft, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Und Gott hat das bestätigt und dann wurden sie ausgesandt. Und wisst ihr was? Dass wir heute Kirche sein dürfen hier in Wiel, das haben wir dem zu verdanken. Die ganze Missionsreise, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus bis nach Europa gekommen ist, ist dieser Prophetie zu verdanken. So wichtig ist das prophetische Wort auch in unseren Tagen. Wir leben in einer Welt, die voll von Hellseherei ist, oder? So viele okkulte Angebote, wo dir alles versprochen wird, oder? Umso wichtiger ist es, prophetisch begabte Menschen zu haben, die Einsicht von Gott empfangen. Ich habe den Eindruck, dass es hier heute Morgen jemand ist, der mit Hellseherei zu tun gehabt hat, irgendwie Hilfe gesucht hat. Und dass du umkehren musst und dass du dich davon lösen musst, weil es dir darum so schlecht geht. Nur bei Gott ist wahre Einsicht zu finden. Und Gott schenkt diese Gabe, die prophetische Gabe, dass wir Einsicht bekommen in seinen Plänen. Weiter nennt Paulus hier die Lehrer. Menschen mit dieser Gabe verfügen über einen klaren Blick über das Wort Gottes, ein klares Verständnis. Die können die Zusammenhänge der Bibel verstehen und verständlich auch weitergeben. Die haben die Ausdauer und Geduld zu erklären und zu lernen, bis die Leute verstanden haben. Und diese Gabe der Lehre, die geschieht auf mehreren Ebenen. Das heißt, wir sollen alle einander lehren irgendwie und voneinander lernen, oder? Die Gabe der Lehre kannst du auch einsetzen im Zweiergespräch oder in einer kleinen Gruppe, nicht einfach nur von der Bühne durch Predigt. Die Gabe der Lehre wird ganz vielfältig eingesetzt. Auch bei den Kindern oder Jugendlichen, Frauen, Eltern, Kleingruppen und so weiter. Diese drei ersten Gaben oder Personengruppen werden interessanterweise auch im Epheserbrief Kapitel 4 erwähnt. Und dort wird es wieder dieses Bild vom Leib aufgenommen und gezeigt, was der Zweck dahinter ist. Das heißt hier, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, das kommt eine zusätzliche Gabe und Aufgabe dazu, andere als Hirten, das ist auch eine Gabe und Aufgabe, und Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Warum gibt der Heilige Geist Gaben? Es geht um Ausrüstung. Das heißt, die prophetisch Begabten und die apostolischen Begabten und die Lehrer, die sollen nicht einfach ihre Gabe einsetzen. Es geht auch um Multiplikation. Wenn du diese Gabe hast, ist deine Aufgabe, andere Leute zu befähigen, ihre prophetische Gabe zu entfalten. Andere Leute als Lehrer ist nicht einfach meine Aufgabe, nur zu lehren, sondern andere Leute zu befähigen, in diese Gabe zu wachsen und so weiter. Also es geht um Ausrüstung, es geht um Erbauung des Leibes, oder? Das heißt, wenn das vernachlässigt wird, leidet der Leib darunter, ist nicht gut. Einheit soll gefördert werden durch die Geistesgaben und das Ziel ist die Reife. Dass wir reif werden, dass wir reife Persönlichkeiten werden, das ist das Ziel vom Ganzen. Weiter erwähnt Paulus in dieser Liste die Gabe der Wunderkräfte. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt auf Griechisch Dynamis. Daher das Wort Dynamit oder Dynamo oder beim Velo. Es hat mit Kraft zu tun, oder? Wenn Gottes Möglichkeiten unsere Unmöglichkeiten sprengen, wenn er kommt und Wunder tut, dann wirkt diese Gabe der Wunderkräfte. Wir leben in einer Welt voll von okkulten Angeboten, wo verschiedene Kräfte versprochen werden. Und interessanterweise spüren die Leute auch etwas dabei. Weil der Teufel ist ein Nachahmer, oder? So verführt er die Menschen. Aber das Problem ist, die nimmt er nachher gefangen. Umso wichtiger ist, diese Gabe einzusetzen. Diese Gabe der Wunderkräfte ist wie die Muskeln für den Körper. Was macht ein Körper ohne Muskeln? Schläft. Das gleiche Wort wird auch gebraucht in der Apostelgeschichte, wieder bei Paulus, glaube ich. Apostelgeschichte 19. Es heißt hier, und ungewöhnliche Wunderkräfte tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ihr müsst euch mal das vorstellen. Oder? Und dann werden die Leute unglaublich, oder? Also so können wir uns ein bisschen vorstellen, was Wunderkräfte bedeuten könnten. Also ich muss zugeben, sowas habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich erlebe auch hin und wieder, wie Menschen von bösen Geistern befreit werden. Und das ist auch ein Wunder, dass Menschen frei werden können. Weiter nennt Paulus hier die Gabe der oder die Gnadengaben oder Geistesgaben der Heilungen, wieder in Mehrzahl. Das sind mehrere Gaben. Ich habe gerade diese Woche von einem Mann gehört, der hat von Gott die Gabe empfangen, Menschen mit Gelenkproblemen zu heilen. Er betet für Menschen und oft passiert es, dass Menschen, die Schmerzen haben durch Gelenkprobleme, einfach geheilt werden. Es sind verschiedene Gaben, oder? Vielleicht einmal nur für eine Situation, einmal für eine spezifische Krankheit oder je nachdem. Brauchen wir diese Gabe heute? Und wie? So sehr. Vom 7. bis 8. September gab es wieder im Stadtsaal die Wohlfühltage. Erlebnismesse. Habt ihr auch schon mal davon gehört? Auch die Inserate vielleicht in der Zeitung gelesen? Ich habe gestanden, warum gibt es plötzlich so viele okkulte Inserate in der Zeitung? Ah, die Wohlfühloase. Über 45 Aussteller, die Heilung versprachen. Von Heilsitzungen bis schamanische Heilarbeit. Alles Mögliche. Das einzige Problem, Leute erleben, statt dass sie gesund werden, vielleicht am Anfang erleben sie ein bisschen Hilfe, aber sie werden nur noch kranker und gefangen genommen. Es ist ein guter Ort zum böse Geister auflesen. Aber wisst ihr was? Der Teufel ist nur ein Nachahmer. Was will er? Er will die Heilungskraft von Jesus nachahmen, um Menschen zu verführen. Umso wichtiger ist, dass wir Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, diese Gaben der Heilungen bekommen, damit die authentische Kraft Gottes wirksam wird und Menschen merken, es ist ein lebendiger Gott und nur Jesus kann wirklich heilen und befreien. Wir brauchen diese Gabe so dringend, wie ein Körper ein Immunsystem braucht. Weiter spricht Paulus von der Gabe der Hilfeleistungen. Habt ihr auch schon mal von dieser Gabe gehört? Habt ihr auch schon mal um diese Gabe gebeten?
Denkst, Hilfeleistung, ja.
Was ist diese Gabe? Oder diese Gaben? Menschen mit dieser Gabe sind Menschen, die ein dienendes Herz haben, die unterstützen, die andere Menschen in der Gemeinde oder andere Dienste unterstützen, oft im Hintergrund. Und diese Gabe ist wie die vielen Organe in unserem Körper oder Muskeln, von denen wir nicht mal wissen, dass sie existieren, nur wenn es nicht mehr funktioniert, oder? Menschen, die diese Gabe haben, die helfen im Hintergrund, die machen so viel in die Gemeinde und nur wenn sie fehlen, nur dann merkt man die, oder? Und es gibt so viele Menschen auch in unserer Gemeinde, die im Hintergrund dienen, die im Hintergrund helfen. Und ich will euch an dieser Stelle ehren und euch Danke sagen und euch sagen, ihr seid enorm wichtig, auch wenn man euch nicht immer sieht, auch wenn man euch nicht immer dankt. Ihr seid genauso wichtig wie alle anderen Organe und Teile im Körper, die eine wichtige Funktion haben. Zu den Geistesgaben gehört auch die Gabe der Leitungen. Das Wort kann auch mit Vorstehen übersetzt werden. Wer vorsteht, der übernimmt Verantwortung für eine Gruppe, für einen Bereich, für die ganze Gemeinde, für eine Organisation und so weiter. Auch hier haben wir viele Menschen, die diese Gabe der Leitungen einsetzen, die übernehmen Verantwortung und gewährleisten, dass wir als Gemeinde überhaupt funktionstüchtig sind. Und am Ende dieser Liste erwähnt Paulus noch Arten von Sprachen. Mehrzahl, verschiedene Arten. Menschen fragen mich, ja, was sind das für Sprachen? Oder wenn ich diese Gabe der Sprachenrede bekomme, sind das Sprachen, die es schon in dieser Welt gibt oder unbekannte? Was sind das für Sprachen? Und ich würde sagen, sowohl als auch, je nach Situation. Ich höre immer wieder von Missionaren, die plötzlich die Fähigkeit empfangen haben, die Stammessprache zu sprechen, ohne dass sie das gelernt haben. In dieser Situation war das dran. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass es auch so etwas wie Engelsprachen gibt, oder? Wir werden nächstes Mal im 1. Korinther 13 davon hören. Auch wenn ich in Engelsprachen sprechen würde, sagt Paulus dort, oder? Wir können es nicht genau einordnen, was für Sprachen das sind, müssen wir aber auch nicht. Sondern, wenn du diese Gabe von Gott empfangen hast, nutze sie. Und viele Menschen sind, ich merke immer wieder, sind dabei verunsichert. Ah, ist das wirklich vom Heiligen Geist? Ist das nicht vom Heiligen Geist? Oder ist das echt? Ist das nicht echt? Wie kannst du das erkennen? Das heißt, diese Gabe ist zur Selbstaufbauung. Wenn du in Sprachen betest, willst du dabei ermutigt, gestärkt oder bist du niedergeschlagen und verzweifelt und weiß ich was? So kannst du das prüfen. Und ich will dir Mut machen, nutze diese Gabe. Viele Menschen haben diese Gabe empfangen, aber irgendwie vernachlässigt und sagen, ja, früher habe ich auch schon mal. Hey, aber wenn es heißt Selbstaufbauung, ich habe das jeden Tag nötig. Gestärkt, dass mein innerer Mensch gestärkt wird. Und deshalb will ich dir Mut machen, vernachlässige diese Gabe nicht, wenn Gott sie dir geschenkt hat. Hab keine Scheu, sie zu praktizieren. Vor allem im Privatgebrauch, aber nutze sie. Und wenn wir von all diesen Listen von Gaben hören und sehen oder vielleicht Gaben in anderen Menschen sehen, dann neigen wir schnell dazu, uns mit den anderen zu vergleichen, nicht wahr? Sagen, hey, die sind so begabt und diese Gaben und so. Und ich, nur diese Gabe oder ich sehe keine Gabe. Und wir fangen an, unzufrieden zu sein und wir fühlen uns vielleicht minderwertig oder weiß ich was. Aber hey, der Punkt ist, du hast nicht die gleiche Gabe, weil du auch nicht die gleiche Aufgabe im Leib hast. Und stell dir vor, wenn alle die gleichen Aufgaben hätten, dann wäre das ziemlich langweilig, oder? Deshalb schreibt, offensichtlich hatten auch die Korinther etwas Probleme damit. Und deshalb schreibt Paulus hier weiter im Vers 29, sind etwa alle, weiter, kannst du weiterklicken? Vers 29, sind etwa alle Aposteln, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben und Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Lauter rhetorischen Fragen. Was ist die Antwort darauf? Nein, nein, nein. Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten und so weiter. Es braucht die Vielfalt aller Gaben. Wenn wir in der Vielfalt dienen, dann ist der Körper gesund. Sonst ist alles monoton, ist einseitig. Es braucht die verschiedenen Gaben und je nach Aufgabe, die Gott dir geschenkt hat, gibt er dir auch die Gabe dazu. Und das soll dich entlasten, wenn du mal gehört hast, vielleicht alle müssen die Gabe der Sprachen haben, sonst bist du nicht geistgetauft. Nein, hier heißt es, nein, es muss nicht sein. Es ist schön, wenn das ist, aber es muss nicht sein. Oder nicht alle sollen prophetisch reden. Es wäre schön, sagt Paulus, es wäre schön. Aber hey, Vielfalt ist willkommen, Vielfalt ist sehr wichtig. Warum du bist einzigartig. Gott hat dich geschaffen, so wie du bist. Du bist du. Und es wäre schade, wenn Gott dich als Original geschaffen hat, dass du eine als Kopie ändern willst. Wenn ich nur so reden könnte wie der, oder wenn ich nur so begabt wäre wie sie, oder wenn ich nur so singen könnte wie Corinne, oder dann endest du als eine Kopie. Gott hat dich einzigartig gemacht, weil er eine einzigartige Aufgabe für dich im Leib hat. Und die Frage ist, weißt du, was dich einzigartig macht? Weißt du, wo deine Gaben liegen? Weißt du, wo deine Aufgabe im Leib ist? Wenn nicht, dann ist es wichtig herauszufinden und wir können dir gerne helfen dabei. Welche Gabe hättest du noch gern? Welche Gabe hättest du auf gar keinen Fall gern? Nein, die sicher nicht. Paulus schreibt hier am Schluss, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Den Weg zeige ich euch nächstes Mal. Aber komm, wir schauen uns den ersten Teil von diesem Vers. Eifern, was heißt eifern? Ich meine, Paulus hat doch geschrieben, der Geist teilt aus, wie er will. Oder? Ja, wieso sollte ich eifern? Er macht eh, was er will, oder? Als ich darüber nachdachte, kam mir ein Bild von meinem Sohn im Sinn, Nathan, und wie er es liebt, die Kataloge mit Spielsachen anzuschauen. Playmobil und so vom Müller, glaube ich, oder sonst. Er liebt es, oder? Wenn sein Geburtstag näher kommt oder auch nach seinem Geburtstag, er träumt schon von Weihnachten und er schaut sich die Kataloge und sagt, Papi, komm, ich zeig dir, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Papi, komm, ich zeig dir, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und sagen, es ist noch weit bis Weihnachten, aber trotzdem darf ich dir zeigen, oder? Und er bringt mir seine Wünsche, oder? Und was passiert? Natürlich erfülle ich ihm nicht jeden Wunsch. Aber wenn ich merke, hey, das tut ihm gut, dann lasse ich mich gerne inspirieren. Und es macht mir eine Freude, ihm Freude zu machen, ihn zu beschenken. Und so, ich glaube, so ist es auch beim Heiligen Geist, oder? Wir können auch unsere Wünsche und Anliegen bringen, sagen, ich hätte das gern, Heiliger Geist, was meinst du und so. Und ich glaube, er lässt sich gern darauf ein und er beschenkt uns, er will uns Freude machen und er will uns überraschen. Und stell dir vor, die Überraschung, der hat inzwischen vielleicht vergessen, der hat mehrere Sachen, die er sich wünscht. Oder? Und wenn er Geburtstag hat, dann packt er das aus und sagt, wow, genau das, was ich mir gewünscht habe. Oder? Und so ist es auch beim Heiligen Geist. Oder? Er liebt es, dich zu beschenken und sagt, wow, genau das, was ich mir gewünscht habe. Wenn die Motivation stimmt, dass du dem Leib dienen willst, dass du noch nützlicher sein willst im Leib Christi, dann will er dich beschenken. Und eifern bedeutet für mich, ich bitte ihn immer wieder darum. Oder? Ich sehe eine Not zum Beispiel, es bewegt mich enorm, dass Menschen krank sind, psychisch oder körperlich. Und ich leide darunter. Und ich bitte den Heiligen Geist seit Jahren und sage, Herr, befähige mich doch, diesen Menschen zu helfen. Und ich sage ihm das immer wieder, aber nicht nur das. Ich bete nicht nur, sondern wenn jemand sagt, ich bin krank, dann sage ich, darf ich dir die Hände auflegen und für dich beten? Oder einerseits eifern bedeutet, ich bitte Gott darum, aber ich mache auch konkrete Schritte in diese Richtung, oder? Aber Paulus sagt hier, eifert um die größeren Gaben. Was meint er damit? Gibt es größere und kleinere Gaben? Offensichtlich. Auch im Leib gibt es größere und kleinere Organe. Aber das heißt nicht, dass ein Organ minderwertiger ist als ein anderes, sondern es geht um Nutzen auch. Gewisse Organe sind nützlicher als die anderen und so sind auch mit den Gaben. Und hier hilft es uns, zu verstehen, wenn wir ein bisschen weitergehen, schon in Kapitel 14, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber gleich heißt es in Kapitel 14, Vers 1, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr prophetisch redet, sagt Paulus zum Beispiel. Oder, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Das heißt, wenn man diese Gaben in Vergleich nimmt, ist die Gabe der Prophetie größer als die Gabe des Sprachenredens vom Nutzen her, nicht vom Wert her, sondern vom Nutzen her. Und so ist auch eventuell auch die Gabe der Leitung oder die Gabe der Lehre von anderen Nutzen nützlicher als die anderen Gaben. Und Paulus ermutigt uns, eifert strebt nach den Gaben, die vom größeren Nutzen sind für die Gemeinde. Dein Anliegen soll sein, wie kann ich der Gemeinde möglichst nützlich sein? Nicht einfach, oh, ich will die größeren Gaben, weil ich größenwahnsinnig bin, oder? Die Motivation ist so wichtig. Und ich will dir hier Mut machen. Paulus, also wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, dann fällt es auf, wie stark Paulus die Gabe der Prophetie betont. Er sagt, ich wünschte, ihr hättet alle, nicht alle haben die, aber ich wünschte mir. Das heißt, es können viel mehr diese Gabe empfangen, als jetzt der Fall ist. Deshalb eifere, wenn du nicht weißt, sagst du, ich habe keine Ahnung, was für eine Gabe ich mir wünschen soll, dann eifere um diese Gabe und sag, ich wünsche mir diese Gabe, um dem Leib dienen zu können. Und wenn du nicht weißt, was deine Aufgabe im Leib ist, dann lass uns das herausfinden. Nächste Woche starten wir mit diesem Workshop, wo es auch darum geht, Gaben zu entdecken, aber auch Aufgaben. Wie kann ich meine Aufgaben einsetzen in der Gemeinde? Ist das nicht ein Privileg? Wir dürfen der Leib Christi in dieser Welt sein. Und auch beim Abendmahl geht es darum, wir feiern diese Verbundenheit, dass wir Leib Christi sind. Und hier heißt es im 1. Korinther 10, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das zelebrieren wir, das feiern wir durch das Abendmahl auch gerade anschließend, dass wir durch Jesus Christus ein Leib geworden sind. Er hat sein Leib hingegeben am Kreuz. Sein Blut hat er vergossen für uns, um uns Vergebung, Freiheit, neues Leben zu schenken, um aus uns eine Einheit zu machen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das feiern wir durch das Abendmahl. Und wenn du nicht Teil von diesem Leib bist, dann ist das heute die Einladung, zu Gott zu kommen, zu sagen, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich will Teil von diesem Leib, von dieser Einheit sein. Ich habe gerade gespürt etwas von dieser Einheit. Ich will auch dabei sein. Dann ist auch eine Einladung. Das Abendmahl zeigt uns, wie Gott barmherzig und gnädig ist. Er lädt uns ein zu seinem Tisch. Wir sollen zu ihm kommen und empfangen. Lasst uns deshalb aufstehen, Gott dafür danken und anschließend das Abendmahl miteinander feiern und einander dienen durch unsere Gaben, einander ermutigen, einander etwas zusprechen mit der Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Lasst uns einander dienen. Ich danke dir, Vater im Himmel, für die größte Gabe, für deinen Sohn. Danke, Jesus, dass du dich geopfert hast für uns am Kreuz. Und ich danke dir auch für dieses Zeichen der Verbundenheit im Abendmahl, für das Brot und für den Traubensaft. Danke dir für Vergebung, für Freiheit, für Wiederherstellung, für neue Identität als Kinder von Gott. Und wir wollen jetzt so richtig feiern und zelebrieren, dass wir dein Leib sind. Stärke du uns, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und hilf, dass wir zur Reife gelangen. Befähige du uns, einander zu lieben, einander zu dienen, einander zu erbauen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst. Amen.